Herzlich willkommen zum freien Podcast von Spielvertiefung, der ja alle zwei Wochen gratis mit wechselnden Gästen erscheint. Ich heiße Jörg Leubel, bin freier Journalist und biete mit Spielvertiefung seit November 2021 ein unabhängiges Magazin an, in dem die Kultur und nicht der Klick relevant ist. Dabei geht es thematisch nicht nur um Videospiele, sondern auch um Brettspiele, um Comics und Literatur, denn sie alle sind manchmal auf sehr schöne Art miteinander verwoben. Ich arbeite komplett alleine und verzichte auf Werbung, auf Kooperation sowie über KI erstellte Inhalte. Daher ist diese Alternative zum Reichweitenjournalismus nur dank der Unterstützer über Steady möglich. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch an Bord kommt und mir dabei helft, dieses Magazin weiter zu etablieren. Mit einem Abo bekommt ihr on top natürlich noch einiges mehr. Neben der wöchentlichen Flaschenpost gehören dazu exklusive Vorschauen, Rezensionen, Breitseiten und Vertiefungen in Text sowie Audioform. Aber jetzt geht es auch schon los und ich begrüße zwei Gäste heute, und zwar Lukas Hasis und Ellen van Beek. Hallo.
Hallo.
Moin. Schön, hier zu sein.
Jetzt versuche ich euch beide mal vernünftig einzuleiten, zusammenzufassen, was ihr so tut. Der Lukas ist Dozent für Geschichte der frühen Neuzeit und Gründer des Game Labs an der Uni Oldenburg. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Briefpraxis des 18. Jahrhunderts und die Handelskultur. Er ist also ein Historiker und beschäftigt sich auch mit analogen und digitalen Spielen, die er am liebsten in den Unterricht bringen würde. Außerdem ist er richtig oft auf Tagungen unterwegs. Ich habe da mal auf der Webseite nachgeschaut. Hat unter anderem auf dem Play Festival in Hamburg einen Workshop gegeben mit dem Titel Serious Games im Unterricht und in Dresden einen mit dem Titel Sächsische Geschichte im Brettspiel. Ich kann an dieser Stelle schon versprechen, dass ich da an der einen oder anderen Stelle mal was nachfrage gleich. Aber zuerst zu Ellen van Beek. Ellen studierte Germanistik und Amerikanistik an der Uni Hamburg, hat eine Dissertation über Riesen in der Literatur des Mittelalters geschrieben und ist seitdem aktiv an der Mittelhochdeutschen Begriffsdatenbank im Fachbereich Germanistik der Uni Salzburg. Und um da einen kleinen Rahmen drum zu machen, beide arbeiten zusammen an einem Sammelband über das Adventure-Rollenspiel Pentiment von Obsidian und Josh Sawyer, über den wir natürlich heute auch sprechen. Habe ich das so einigermaßen vernünftig zusammengefasst?
Ja, das hast du gut zusammengefasst, von meiner Seite.
Ja, passt, wie man in Österreich sagt.
Also da ist auf der einen Seite ein Historiker und auf der anderen Seite haben wir einen Germanisten. Und beide beschäftigen sich auch mit Spielen, natürlich nicht nur, auch mit anderen Schwerpunkten. Ich versuche das jetzt mal so ein bisschen aufzudröseln. Lukas, Serious Games im Unterricht. Du willst also Spiele in die Klassenzimmer bringen. Wie willst du das denn schaffen?
Ich schaff's Gott sei Dank schon in vielen Praxisphasen. Also wir haben in Oldenburg das Game Lab gegründet 2020 und wir bilden in Oldenburg vor allem Lehrkräfte aus. Das heißt, ich bin vor allem in der Lehrkräfteausbildung auch aktiv und da habe ich dann vor einiger Zeit entschieden, zusammen mit einer Lehrkraft, Patrick Heike, dass wir versuchen, dass der Schwerpunkt Games hier gesetzt werden soll. Und seitdem machen wir sehr viel praktische Experimentierräume in Schulen, kooperieren mit unterschiedlichen Schulen und ich schicke vor allem meine Lehramtsstudierende in die Schulen relativ früh mit Games im Gepäck und lasse die da probieren. Und das hat sich gezeigt, hat sehr viel Echo hervorgerufen und deswegen mache ich das auch seitdem vermehrt sozusagen.
Ja, das erinnert mich doch an den Podcast mit Stefan Köhler, Lehrer für Deutsch und Englisch in Niedersachsen. Kennst du den eigentlich?
Den kenne ich gut, ja. Der Stefan war auch bei unserer Tagung, wo Ellen auch war, hier in Oldenburg im September. Und das war sehr schön, wenn man sich nach langer Zeit, in der man sich nur online kennt, auch mal in Person gesehen hat.
Ja, und der hat ja im Grunde, ist er mitten in der Praxis, also er ist aktiv als Lehrer und versucht, diese Dinge zu integrieren. Und so wie das klingt, entwickelt sich da auch langsam ein Netzwerk, also ein akademisches im weitesten Sinne, um das voranzubringen, ne?
Ja, genau. Also wir versuchen aber vor allem ein Netzwerk, das breit ist, also vor allem Lehrkräfte auch mit aktiv einzubinden. Der Stefan ist ja quasi auf beiden Seiten unterwegs. Und bei uns ist aber auch so, dass wir Lehrkräfte und Studierende und aber auch SchülerInnen dann ganz aktiv mit einbinden wollen. Und das wird mehr, aber es könnte noch viel, viel mehr werden. Also es ist immer noch einzelne Leute.
Und da war noch ein anderer Workshop, Lukas, und zwar die sächsische Geschichte im Brettspiel. Das interessiert mich jetzt aber wirklich mal.
Also es ist so, dass ich vor allem digitale Spiele versuche einzusetzen im Unterricht, aber es hat sich gezeigt, dass gerade Studierende auch sehr an analogen Spielen interessiert sind, Brettspielen. Auch die Szene wird ja immer größer Und da haben wir dann angefangen, auch Brettspiele mal mit einzubinden und vor allem auch Brettspiele zu entwickeln in Seminaren und das mit Schülerinnengruppen auch zusammen. Und da kam eben die Einladung in Richtung Sächsische Landesbibliothek, wo es eben um sächsische Geschichte im Brettspiel gehen sollte. Und da war ich dann eben auch geladen, um darüber zu sprechen, wie man unterschiedliche Spiele einbringen kann und was man analysieren kann. Und wir haben aber auch vor Ort gespielt. Also das war auf Einladung von Matthias Herrmann und Martin Reimer, die das auch schon sehr, sehr aktiv schon seit längerem machen. Und mir geht es immer darum, dass man offen ist für unterschiedliche Formate und dass Spiele, egal ob jetzt digital oder analog, einfach ausprobiert werden und auch gespielt werden in unterschiedlichen Bereichen. Und gerade Bibliotheken, finde ich, sind auch ein guter Ort, wo man da mal zusammenkommen kann. Und das war auch da der Fall. Und wir haben natürlich einfach Spiele gespielt mit Kontext sächsischer Geschichte. Da bin ich selbst gar nicht so Experte drin. Aber es ging da eher um den Vermittlungsaspekt und was man da angucken kann. Und dann durfte ich aber auch sehr interessante Spiele spielen mit der sächsischen Geschichte und habe da dann auch tatsächlich auch ein bisschen was gelernt darüber. Aber der Schwerpunkt war schon darum, wie man dann da pädagogisch mit umgeht.
Ja, das ist ja klasse, dass es so vielfältig ist, denn auf Spielvertiefung beschäftige ich mich auch neben den digitalen Spielen mit den analogen und vor allem eben mit den Brettspielen. Da bin ich auch auf einige interessante Dinge gestoßen, die ich vorher nicht so kannte und wusste. Unter anderem, dass die Geschichte der Wargames zurückgeht bis ins alte Preußen und dass da schon Spieltische designt worden sind für die Offiziere, die eigentlich dem ähneln, was man heute so an Tabletop-Ausstattung hat, wenn man Dungeons & Dragons spielt oder eben Wargames. Das ist eine schöne Verbindung. Und dazu forscht ja auch unter anderem Lukas Boch. Kennst du den auch?
Ja, den kenne ich auch. Ist auch ein Freund von mir quasi. Es ist ja, das Netzwerk ist ja gar nicht so groß. Aber es ist ja schon einfach wichtig, dass man da auch im Austausch ist, im Dialog ist, letztendlich auch, weil man ja unterschiedliche Dinge macht. Und wenn man da dann sich zusammen verknüpft, ist das ja auch zielführend sozusagen.
Ansonsten zum Thema Brettspiele kann man auch noch Björn Reich und Jonas Richter erwähnen, die sich mit Mittelalter im Brettspiel beschäftigen. Und ich glaube, da gab es auch gerade eine Tagung zu in der Schweiz, wo, glaube ich, auch Franziska Ascher gesprochen hat. Ja, also das Thema ist im Trend.
Danke für den Hinweis. Ich bin sehr dankbar für so etwas, denn mittlerweile muss man ganz schön auf Zack sein, um das alles zu beobachten und auch zu analysieren. Denn die Game Studies im weitesten Sinne haben sich unheimlich differenziert entwickelt. Da habe ich schon mit einigen Gästen drüber gesprochen. Und Alan, du hast promoviert über die Riesen in der Literatur des Mittelalters. Und wenn ich jetzt Rübezahl einschmeiße, musst du wahrscheinlich schmunzeln.
Ja, das ist mir schon zu modern. Den habe ich nicht mitgenommen.
Um welche Riesen ging es denn da?
Es ging um die Tradition der Riesen im Mittelalter, also solche Märchenmotive wie Rübezahl oder so 18. bis 19. Jahrhundert, Riesen habe ich ausgeschlossen. Ich gehe nur bis 1600 etwa. Mhm. Und ja, da gibt es diverse Riesen. Es gibt biblische Riesen, es gibt antike Riesen, es gibt heilige Riesen, Riesen. Also you name it, I got it.
Hast du auch die altnordische Mythologie integriert, also Ymir und Co.?
Da habe ich einen Punkt gemacht, weil die, also unabhängig davon, was die Nazis damals dachten, hat das nun mal gar nichts mit den Riesen im deutschen Sprachraum zu tun. Die skandinavischen Sagenwelten und skandinavischen Riesen, Trolle, Jötun, wie auch immer, die funktionieren halt ganz anders als die Riesen in der höfischen Epik oder in den mittelalterlichen Texten im deutschen Sprachraum, auf Mittelhochdeutsch, auf Althochdeutsch, auf Latein, die ich mir angeguckt habe. Also da gibt es wenig Parallelen.
Okay, das ist interessant, denn ohne da jetzt tief einsteigen zu wollen, haben mich immer die Verbindungen interessiert, die so ein bisschen untergehen, also zwischen dem Norden und zwischen dem Kontinent. Aber du hast auch einen Aufsatz verfasst über The Green Knight, und zwar den Film von A24, ne?
Mhm, genau, also der kam 2021 in die Kinos unter Regie von David Lowry. Und da ich ja so Mittelalter-Rezeptionen immer auch nicht nur was mittelhochdeutsche Texte angeht, davon gibt es eben wenig, sondern auch so die mittelenglischen eben total interessant fand, habe ich mir den natürlich sofort angeguckt und ich saß so im Kino und dachte, ah, Mist, das wird mindestens ein Aufsatz. Ist übrigens genau das Gleiche, als ich mir bei Pentiment beim Spielen überlegt habe, ach Mist, wenn man schon anfängt, sich Notizen zu machen, dann wird es meistens immer ein bisschen mehr Arbeit als nur ein Kinobesuch oder nur mal eben kurz was zocken, sondern dann weiß man, oh nein, das wird ein Sammelband, das wird ein Aufsatz. Genau, und gerade bei Green Knight gab es eine so vielschichtige und interessante Rezeption der Motive des mittelenglischen Textes, dass ich da auch nicht umhin konnte, was zuzuschreiben. Also vor allen Dingen geht es da um die cinematografische Umsetzung des Scheiterns in Naturbildern.
Mhm. Ich fand den Film auch richtig gut. Und bevor wir auf euer gemeinsames Projekt kommen, nämlich Pentiment, frage ich nochmal allgemein euch beide, waren denn Spiele in irgendeiner Form für euch auch sowas wie Einfallstore in eure akademische Karriere oder hat das gar nichts damit zu tun?
Also ich fange einfach mal an, ja. Also bei mir war es immer so eher Parallelwelten. Also ich habe so eine technische Seite. So, ich bin auch beim Chaos Computer Club irgendwie ziemlich viel in der Peripherie aktiv gewesen und zocke gerne und ja, hab einfach im Studium in der Germanistik immer allen Leuten ihre PDFs aufgemacht und meinem Prof den Computer schick gemacht und so. Also eigentlich hat dieser technische Aspekt in der Germanistik so fast gar nichts verloren gehabt und das waren für mich immer sehr exklusiv voneinander ablaufende Welten. Und erst dadurch, dass ich online darauf aufmerksam geworden bin, dass andere Leute einfach unapologetisch dazu forschen, ja, also damals über den Arbeitskreis, damals Geschichte, jetzt Geisteswissenschaften für digitale Spiele, bin ich überhaupt erst inspiriert worden, dass ich das ja auch darf, mich mit diesem Gegenstand Games auseinanderzusetzen, trotz oder gerade auch wegen meines Literaturhintergrundes und wegen meines Mittelalterhintergrundes und dass ich das nicht exklusiv ausschließen muss. Und als der Damm dann erstmal gebrochen war, habe ich dann auch angefangen, zum Beispiel nach mittelalterlichen Motiven in The Witcher 3 zu suchen und da was zuzuschreiben oder eben ja, jetzt mit Pentiment. Und ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich und schreibt es sich recht ungeniert. Mittlerweile bin ich, glaube ich, einer der wenigen Menschen, der das in der germanistischen Mediavistik so halbwegs professionell macht. Also ansonsten gibt es da einfach wenige GermanistInnen, die sich dem angenommen haben. Also from the top of my head kann ich zum Beispiel Florian Nieser und Franziska Ascher erwähnen, liebe Grüße, die sich da auch schon ihre eigene Nische gebaut haben mit der Mittelalterrezeption, mit dem, zum Beispiel Franziska Ascher hat über Dinge in Dark Souls geschrieben und gerade auch ihre aktuelle Dissertation veröffentlicht zu Mittelalter und Spiel. Also so langsam bewegt sich da was. Aber ich bin auf gar keinen Fall durchs Spielen zur Germanistik oder zum Mittelalter gekommen. Es waren komplett voneinander separierte Welten.
Der Florian Nieser war auch schon mal zu Gast hier. Also falls jemand zuhört und den Namen jetzt vielleicht kennt, ja, der war auch schon mal vor dem Mikro. Interessant ist ja das mit dem Chaos Computer Club in Hamburg. Da ist ja die Verbindung Germanistik und sage ich mal, Hackerszene und so weiter auch nicht so selbstverständlich. Da denkt man eigentlich eher, das sind so Programmierer und Co. Hast du das auch drauf?
Ja, ich habe tatsächlich, zwei Seelen wohnen acht in meiner Brust. Also ich habe jetzt ja auch einen ganz weirden Job an der Mittelhochdeutschen Begriffsdatenbank in Salzburg, den ich nur bekommen habe, weil ich ein Doppelnerd bin. Also weil ich sowohl Technik kann als auch Mittelhochdeutsch und literarisch bewandert bin. Und es ist eigentlich jetzt eher so ein Digital Humanities Job-Profil. Mhm. Und ich habe mich dann fortgebildet. Also eigentlich war ich eher so auch sag ich mal, so Civil Rights mäßig hauptsächlich aktiv, so Thema Datenschutz, Thema Erwachsenenfortbildung, Aufklärung etc. Aber dann habe ich mich doch immer tiefer reingewühlt, habe dann R gelernt, habe jetzt auch gerade einen Python-Kurs noch gemacht und kenne mich jetzt mit Graph-Datenbanken aus und ja, irgendwie geht das Kaninchenloch immer tiefer.
Ja, wow, das ist sehr, sehr vielfältig und Digital Humanities, das war auch der Bereich, den Florian abdeckt.
Ja, wir arbeiten auch gerade zusammen an einem Projekt mit dem Heidelberg Center for Digital Humanities und der Mittelhochdeutschen Begriffsdatenbank, wo wir einen Chatbot bauen wollen. Das heißt Passive A. Ich habe es noch nie ausgesprochen, immer nur geschrieben. Aber also Grüße gehen raus nach Heidelberg im kommenden Jahr. integrieren wir die Daten von der mittelhochdeutschen Begriffsdatenbank in diesen Chatbot und gucken mal, was dann passiert.
Ja, jetzt muss ich einfach mal nachhaken, weil du den Chatbot erwähnt hast. Das Thema KI ist für euch also eine selbstverständliche Bereicherung für euren akademischen Alltag und das Handwerk, oder ist das immer noch etwas Exotisches?
Wie viel Zeit hast du? Ich glaube, das braucht eine eigene Folge, das Thema. Also es impactet Akademie ja ganz signifikant auf allen Ebenen. Und es ist einerseits eine Riesenchance und andererseits erschüttert es aber auch die Grundfesten davon, wie Akademie funktioniert. Vor allen Dingen in der Lehre hat man und auch in der Schule, ne, weiß man ja, ist jetzt irgendwie, alle brauchen händeringend Richtlinien für den Umgang mit KI im Unterricht oder Hausarbeiten. Andererseits ist es aber auch ein großes Potenzial, wenn man zum Beispiel so eine Datenbank ist wie wir und einfach mit riesigen Mengen von archäologisch gewachsenen Daten seit den 70ern hantiert. Also unsere externen Developer werden jetzt auch einige Probleme, die wir in unserer Graph-Datenbank haben, mit KI lösen müssen, einfach weil es schneller und günstiger ist, als wenn man da einen Mensch ransetzt. Ich code auch viel mit KI. Ja, ich weiß, it's frowned upon, aber jetzt gerade beim Lernen hat es mir echt extrem geholfen, einfach mal so dieses, man guckt sich über die Schulter und man hat irgendwie ein Komma vergessen oder eine Klammer nicht richtig zugemacht, ne? Also gerade solche Menial Tasks sind natürlich sehr praktisch, wenn man die outsourcen kann. Andererseits ist es aber auch ethisch teilweise eine riesengroße ökologische Schweinerei, sage ich jetzt mal. Also wenn man sich mal diese ganzen Statistiken reinzieht, wie viel so eine GPT-Anfrage eigentlich verbraucht an Ressourcen. Es ist ein Fluch und ein Segen gleichzeitig. Und hier mache ich jetzt mal einen Punkt, weil ich glaube, ich könnte darüber noch eine Stunde lang sprechen. Aber
das hast du doch schön zusammengefasst, finde ich. Und ich bewahre dich auch davor, weiter darauf eingehen zu müssen, indem ich einfach wechsle zu Lukas. Siehst du. Ich habe vorhin rausgehört bei Alan, dass die Historiker wohl in der Mehrheit sind, was die Game Studies betrifft und dieses Forschungsfeld. Da wollte ich dich mal was dazu fragen und inwiefern die KI in deinem Alltag relevant ist.
Ja, also ich, was ich anschließen kann oder will auch an Alan, ist erstmal, dass wir trotzdem noch zu wenige sind. Also auch in unserem Arbeitskreis, wir werden immer mehr. Aber dass es wirklich fest verankert wird in unterschiedlichen Bereichen, ob jetzt in der Forschung oder in der Schule oder in anderen Bildungsinstitutionen, davon sind wir immer noch weit entfernt. Also du sprichst natürlich mit Menschen hier, die das schon länger machen, und wir haben auch ein schönes Netzwerk, aber wir hören hier ja auch schon raus, dass wir uns alle gegenseitig kennen, und das kommt nicht von ungefähr, weil wir eben dann trotzdem noch ein relativ kleines Netzwerk sind. Und das Ziel oder schön wäre es ja, wenn es immer selbstverständlicher wird in den unterschiedlichen Institutionen. Und bei Alan und bei mir ist ja auch so, wir kämpfen da teilweise ja auch drum, dass das eine Präsenz bekommt. Also für meine Tagung musste ich relativ viel Anträge schreiben, die ich gemacht habe. Oder für die Seminare, die ich anbiete, ist immer ein gewisser, ja, nicht Kampf, aber es ist schon so, dass man da ein bisschen ab und an gegen Windmühlen kämpft und so. Und es ist, wir sind mehr und es werden immer mehr, aber auch dadurch, dass eben Games so relevant sind. Und in den Schulen, um darum jetzt darüber zu sprechen, ist es so, dass es auch in den Schulen noch nicht flächendeckend da ist. Und da sind wir eben sehr erpicht darauf, dass es mehr wird. Und da ist dann wieder Netzwerken wichtig. Und da merken wir aber auch, dass da so viel Bedarf ist. Und deswegen habe ich es letztendlich auch gemacht und betreibe es seit mehreren Jahren, obwohl es mehr oder weniger häufiger Nebentätigkeit ist tatsächlich. Also es ist einfach, es geht darum, dass wir es immer weiter betreiben und dann wird es immer besser, das sehen wir jetzt ja auch schon, aber es ist im Gros ist es noch nicht genug. Also hoffe ich, dass wir da sowohl in Forschung als auch in Bildung noch mehr machen. Und KI ist eigentlich ein relativ interessantes Beispiel, weil wir an der Uni dann immer schon so kritisch eingestellt sind und große Diskussionen haben, während es in der Schule schon echt regelmäßig eingesetzt wird. Und die SchülerInnen natürlich ganz vorne dabei sind, die arbeiten schon da viel mit und die Lehrkräfte aber auch drauf eingehen und schon teilweise dann Unterrichtsentwürfe einfach selbstverständlich mit KI machen. Also die Hemmschwelle ist viel geringer und gerade deswegen finde ich es so wichtig, wenn ich jetzt Lehrkräfte ausbilde zum Beispiel, dass ich denen auch einen kompetenten Umgang mitgebe, auch einen kritischen Umgang damit. Aufhalten können wir es nicht. Und das ist eigentlich interessant, weil es wie bei den Games ist. Also es ist letztendlich super wichtig in Bildungskontexten, dass man lernt, über Games kompetent zu sprechen, und es ist super wichtig, dass man lernt, KI kompetent und kritisch auch einzusetzen.
Das ist das Stichwort, was ich dazu als ehemaliger Data Steward sagen kann, ist Digital Literacy.
Ja, genau. Digital Literacy und Gaming Literacy, es geht in eins irgendwie alles. Und ich finde einfach wichtig, und da hast du natürlich wieder zwei hier, die da offen sind, dass wir offen damit umgehen und dass wir uns darauf einlassen und nicht immer versuchen dann mit Verboten. Das ist ja auch immer jetzt auch bei unseren Hausarbeiten an der Uni und so. Ah, da ist viel Diskussion darum, aber wir müssen uns darauf einstellen, dass es mehr wird. Und dann sollten wir selbst uns da reinhängen.
Das ist ja interessant. Das klingt so, als würde der praktische Nutzen die kritische Debatte oder die Theorie, die sich damit beschäftigt, was wäre, wenn alles ganz schlimm wird, dass das so ein bisschen vorweggenommen wird und das Ganze auch so ein bisschen erdet, ne? Dass es da eine Nützlichkeit gibt, ganz unabhängig von dem, was es da eventuell an dystopischen Theorien gibt.
Ja, wobei Spiele beziehungsweise Game Studies auch nochmal einen ganz anderen Kampf kämpfen müssen in der Berechtigungsdebatte, die wir teilweise immer noch führen, weil das einfach immer noch nur als Unterhaltungsmedium angesehen wird. Also nicht nur, dass das Potenzial da ist, es spricht eventuell auch die Studierenden beziehungsweise SchülerInnen an. Es ist relevant, weil es auch marktwirtschaftlich immer einen größeren Teil in der Gesellschaft einnimmt. Aber also gerade wenn man jetzt so hartgesottenen, sag ich mal, Koryphäen steht, dann sagen die, ach, der ist ja irgendwie ja nur Quatsch und das ist ja irgendwie nur, also da fahre ich ja mit dem Auto rum und was hat denn das jetzt mit Geschichte zu tun? Ne? Also es wird dann eher so abgewertet beziehungsweise trivialisiert und das ist auch ein ich will jetzt keine blöden Militärmetaphern überanstrengen, aber das ist ein Kampf, den wir auch immer noch kämpfen müssen in der Daseinsberechtigung von Game Studies.
Ja, das habe ich auch öfter schon gehört von Gästen, dass da zwar einerseits eine Selbstverständlichkeit ist, in einer gewissen Generation vielleicht auch, die sich eben vernetzt. Das ist aber, wie Lukas schon anmerkte, durchaus noch auch im deutschsprachigen Raum eine Minderheit. Auf der anderen Seite hat man bei dem etablierten Establishment vor allem dem Akademischen auch noch eine Skepsis und dieses große Fragezeichen, ja, was soll man denn jetzt mit diesem Adventure oder mit diesem Assassinen, der da durch den Orient hüpft, irgendwie machen? Das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt habe ich vorhin aber vollkommen vergessen, Lukas nochmal zu fragen, ob Games für dich eben auch Einfallstore waren in irgendeiner Form oder dich inspiriert haben, gerade diesen Weg hin zum Historiker einzuschlagen.
Nee, tatsächlich auch nicht. Tatsächlich war es bei mir auch der Impuls, der von Studierendenseite kam. Und ich bin auch gewissermaßen irgendwie reingerutscht in das Thema. Tatsächlich ist von Studierendenseite häufig der Bedarf da, dass man darüber spricht. Und ich habe jetzt in letzter Zeit relativ häufig Menschen gefragt, auch wo die quasi ihr Interesse für Geschichte herhaben. Und da sind sehr viele, die dann Games nennen, aber auch Filme, was Ellen ja auch meinte, Serien etc. pp. Und dieses Bedürfnis, darüber zu sprechen, das habe ich gesehen und dann eben Workshops gemacht und dann kam ich da irgendwie nicht mehr raus. Und auch das mit den Schulen war so, dass ich einfach gemerkt habe, okay, es machen relativ wenige und das ist schade, weil es ein so relevantes Medium ist und weil die so viel, die spielen ja viel, also auch Schülerinnen spielen sehr viel, aber es wird nirgends drüber gesprochen. Also muss man doch damit anfangen, dass man Fortbildung etc. doch anbietet. Und dann kam ich quasi darüber dazu, dass ich wusste, okay, es hat eine große Relevanz, also bleibe ich dabei. Und so bin ich dann verhaftet geblieben. Und dann war natürlich, wie Ellen schon meinte, der Arbeitskreis damals Geschichtswissenschaft und digitale Spiele und jetzt Geisteswissenschaft und digitale Spiele sehr wichtig, weil das ein Ort war, wo wir uns ausgetauscht haben, wo wir Ideen entwickelt haben, wo wir auch Ideen umsetzen, wo wir Beiträge leisten. Und das scheint langsam auch in Richtung der Lehrkräfte, was ich sehr toll finde. Also es ist tatsächlich auch so, dass ich da reagiert habe und jetzt halt begeistert bin und merke, dass ich da ankomme bei Schülerinnen, bei Lehrkräften, bei Studierenden, dass ich das überhaupt anbiete und dass sie darüber sprechen dürfen und können.
Ja, ich finde das einfach nur klasse. Ich bin ja Jahrgang 1973 und in meiner Zeit, als ich zur Schule ging in den 80ern und mich mit Spielen beschäftigt habe, auf dem C64 Amiga, da war das überhaupt nicht denkbar, dass jemand von den Erwachsenen, von den Großen oder gar ein Lehrer sich in irgendeiner Form damit beschäftigt, was da in diesem The Bard's Tale eigentlich Scarabrä ist. Und das waren immer für mich, deswegen hatte ich eingangs gefragt, für mich waren das damals tatsächlich Einfallstore, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie irgendwann mal auch akademisch durchstreiten würde. Aber dieses Interesse für andere Kulturen, Sprachen, Archäologie und so, das wurde tatsächlich bei mir durch durch Spiele geweckt, weil bei uns zu Hause flog natürlich keine irgendwie akademischen Zeitungen herum oder so. Meine Eltern kamen auch gar nicht aus dem Bereich. Und im Fernsehen, okay, da lief vielleicht mal Wiki oder Captain Future, aber so der direkte Weg hin zu einer historischen Dokumentation oder sowas, so wie das heute normal ist, über Arte und Co. Diese Vielfalt war gar nicht da. Und deswegen waren, vielleicht sind Games eher Einfallstore gewesen oder häufiger für meine Generation,
sag ich mal. Nee, aber tatsächlich, da will ich einhaken. Das ist interessant, okay, weil ich halt echt viele Fragen im Moment. Und interessant war es bei den Studierenden deswegen, weil ich die auch gefragt habe, warum studiert ihr Geschichte? Und da erstmal ein bisschen zögerlich etc. Und dann habe ich es aber zugelassen, dass die zugeben konnten quasi. Also aktiv ist es Games gewesen. Und ab dem Moment war eine Offenheit da, auch darüber zu sprechen. Und ab dem Moment hieß es dann, ich war schon mal in Venedig oder wie auch immer, ne? Also, dass man dieses kennt. Ich habe die Geschichte über Assassin's Creed. Und seitdem geben die das zu. Und das ist schon eine Schwelle, die wichtig ist. Und dann aber auch ganz viel Filme, also weil wir es eben hatten mit Alan auch, also auch ganz viel Filme, die irgendwie ein Interesse bringen. Und das ist viel mehr. Also ganz, ganz wenige sagen, ich habe ein Buch gelesen. Und genauso tatsächlich wenige sagen, ich habe eine Dokumentation gesehen, die mich so mitgenommen hat. Es sind letztendlich diese, ich nenne es mal eher Populärmedien, die da den ersten Impuls geben. Und da dann dran zu bleiben, das ist, glaube ich, das dann, was es in uns weckt. Das ist das Wichtige.
Ah, das ist interessant, dass du das Wort Hemmschwelle in dem Sinne benutzt hast, dass die sich auch ein bisschen überwinden müssen, quasi zuzugeben, dass Videogames der Impuls waren.
Genau, absolut. Und auch einfach, du musst dir das so vorstellen, und das ist das gleiche in der Schule, die trauen sich das tatsächlich erstmal nicht, das zu sagen. Und das ist, da sieht man eigentlich schon, wo das Problem liegt.
Der Schatten ist dünkel.
Genau. Und die denken, das gehört an die Uni, da lehne ich mich nicht. Und seitdem ich das aber anbiete, die Seminare sind ja voll, und seitdem habe ich auch gleich viele Masterarbeiten und Bachelorarbeiten als zu anderen Themen, weil man das erstmal zulassen muss. Und deswegen meine ich, wir sind da noch einen echt langen Weg, haben wir uns da vor uns, weil da die Akzeptanz noch nicht wirklich da ist, obwohl wir ja sehen, dass es so einen großen Einfluss auf uns hat.
Okay, dann verändern sich die Mentalitäten da doch recht zäh und langsam.
Ja, leider schon.
An den Unis. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte dem Professor Dr. Günther Spitzbart damals gesagt, mein Kontakt zum Mittelalter ist vor allem durch Age of Empires fundiert worden, dann hätte er auch nicht nur mit den Augen gerollt, er hätte gar nicht gewusst, was überhaupt am Start ist. Bilde ich mir zumindest ein. Okay, dann kommen wir jetzt mal zum Hauptthema des Podcasts, und zwar Pentiment. Da habt ihr beide zusammen ein Sammelband fertiggestellt, konzipiert. Das ist ein Adventure-Rollenspiel, so habe ich es in meiner Rezension genannt. Die findet ihr auch im Archiv. Landete unter meiner Top 9 des Jahres, hat vielen Leuten da draußen gefallen. Ist ein ungewöhnliches Spiel. Josh Sawyer musste da einiges an Überzeugungsarbeit leisten bei Obsidian, bis er da genug Unterstützung gefunden hat und das so verwirklichen durfte. Jetzt stelle ich einfach mal die Frage in den Raum: Wie kamt ihr zusammen dazu, das zu machen, und was steckt denn in diesem Sammelband?
Also wir haben das ja nicht nur zu zweit, sondern auch mit unserer wundervollen Kollegin Aurelia Brandenburg angefangen zu machen, als wir irgendwie dann das Spiel gespielt haben und gesehen haben, boah, der Diskurs geht dazu durch die Decke, und haben irgendwie auch dann einen Blogpost uns zusammengeschrieben auf dem AKGWDS-Blog, wo schon mal so erste Stimmen versammelt wurden zum Spiel, die auch ganz diverse Aspekte aufgegriffen haben. Und da merkte man schon, okay, das ist so ein reiches Angebot. Da kann man aus so vielen Blickwinkeln dran rum analysieren. Let's make a call. Und dann haben wir ja einen Call for Papers und einen Call für diesen Sammelband veröffentlicht und ja, uns damit auch sehr viel Arbeit aufgehalst, aber es war sehr schön, auch so viele unterschiedliche Menschen aus so vielen unterschiedlichen Fachdisziplinen da zu versammeln, um über dieses wirklich außergewöhnliche Spiel zu sprechen.
Genau, vielleicht ergänze ich noch eben das, weil das auch online zu finden ist, Alan und ich dann auch Josh angepinkt haben, damals noch auf einer Plattform, die ich jetzt nicht mehr erwähne, also auf Social Media, und er tatsächlich reagiert hatte und wir dann mit ihm ein Interview machen konnten zu dem Spiel und auch aus unterschiedlichen Perspektiven ein Interview machen konnten, worauf aufbauend wir dann gesehen haben, okay, das ist tatsächlich auch von EntwicklerInnen-Perspektive halt ein sehr besonderes Spiel, auch eins, das wichtig ist, das in Publikationsform zu vermitteln. Das Interview ist tatsächlich auch im Sammelband jetzt auch abgedruckt, weil es sehr viel tolle Inhalte hatte. Und Josh war dann tatsächlich auch bei der Tagung in Oldenburg im September, wo Aurelia, Alan und ich dann offiziell den Sammelband auch vorgestellt haben. Und deswegen hoffen wir, dass er wirklich in die Welt rausgeht. Ist auch Open Access verfügbar in unterschiedlichen Fachbereichen auch angesiedelt und ja, versammelt unsere Faszination letztendlich für das Spiel, aber auch für die Epoche, die dahinter steht.
Und ich kann dazu anfügen, dass mir ganz schön der Arsch auf Grundeis ging, als ich dann meinen Vortrag gehalten habe und der Entwickler des Spiels einfach mit im Raum sitzt und zuhört. Also dass ich arbeite ja sonst nur mit toten und abgehangenen AutorInnen aus dem Mittelalter. Da muss man keine Angst haben, dass die einen reingrätschen und sagen, so habe ich das aber nicht gemeint, als ich das geschrieben habe. So, das war also auf jeden Fall für mich mal eine sehr neue Situation. Aber Josh war wie immer super lovely und hat interessante Fragen gestellt und es war gar kein Problem. Aber ja, neue Herausforderung.
Ja, aber wie wichtig das auch war. Also gerade, dass wir den Austausch hatten, ne, Ellen, das war einfach das. Und dass er sich darauf einlässt, ich finde das so wichtig, dass dieser Dialog zwischen den Studios auch einfach und der Forschung und der Vermittlung auch einfach stärker wird. Und Josh ist da der beste Typ, um dann anfangen zu machen, ja.
Das war wirklich ganz schön, auch irgendwie darüber ins Gespräch zu kommen und auch einfach zu merken, was für ein Herzensprojekt Pentiment auch für Josh und die anderen EntwicklerInnen ist. Weil es ist auch wirklich ein einziges Nerdfest. Es sind wirklich gut recherchierte und detailliert recherchierte kleine Easter Eggs, kleine Szenen überall versteckt, wo man als Mensch, der sich mit Geschichte von Mittelalter und frühen Neuzeit auch nur so ein bisschen auskennt, halt so denkt, I know what they did there. So. Und man merkt auch einfach, dass denen das wirklich nah am Herzen lag und dass sie da auch einfach wahnsinnig viel Arbeit reingesteckt haben. Und dementsprechend ist das Spiel halt auch so besonders geworden.
Erstmal Gratulation und herzlichen Glückwunsch, dass ihr das so hinbekommen habt. Das ist wirklich eine große Leistung. Und mich hat das auch richtig gefreut, dass ihr den Entwickler angesprochen habt und ihn mit einbezogen habt. Ich habe damals mal mit ihm ein, zwei Interviews geführt. Da ging es noch um Pillars of Eternity. Da war ich noch Chefredakteur bei 4Players. Das war immer ein total sympathischer Typ und der einzige Entwickler, den ich kannte, der hat ja auch deutsche Wurzeln und hat einen Abschluss in Geschichte.
Ja.
Und ich erinnere mich noch daran, dass ich ein kompletter Exot war in dieser Spielebranche, in dieser Pressebranche mit diesem Abschluss. Und ich konnte nie mit jemandem sprechen über diese Faszination. Klar haben wir über Mittelalter-Spiele gesprochen über und alles Mögliche. Das war schon der Fall. Aber mit Josh konnte man auch ein bisschen eben dezidiert über dieses Thema sprechen, das ihn fasziniert hat. Und er hat damals schon erwähnt, dass er sehr gerne mal etwas machen würde in dem Bereich, was ein bisschen in Anführungsstrichen ein bisschen näher dran ist, ein bisschen authentischer. Er hat zwar nicht Pentiment erwähnt, das war ja auch eine turbulente Zeit für ihn, bis es dann zu Bethesda ging und so weiter. Aber als es dann angekündigt wurde offiziell, und da habe ich auch so eine Lust drauf gehabt, auf dieses Krimi-Abenteuer, das ja auch an dieser Schwelle spielt, ne, zwischen Spätmittelalter und Neuzeit, und wo er sich in dem Sinne austoben konnte und all das, was er ohnehin, für das er sich ohnehin interessiert, da einpflegen konnte. Das ist also von daher, das habt ihr klasse gemacht. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Sammelband da auch über den akademischen Bereich hinaus interessant ist. Könntet ihr vielleicht auf einige der Aufsätze noch kurz eingehen oder vorstellen? Es müssen nicht alle sein, aber was würdet ihr denn herausgreifen?
Also erstmal danke für die Blumen und zweitens hast du gerade das A-Wort gedroppt, was bei uns im AKGDWDS immer so ein bisschen ein Insider-Joke ist, wenn jemand Authentizität sagt. Grüße.
Habe ich nicht gesagt, in Anführungsstrichen.
Nee. Aber das ist so ein ganzer Diskurs für sich. Ich würde gerne ein paar Beiträge herausgreifen. Lukas, vielleicht kannst du dann dazu ergänzen. Was ich hervorheben möchte, neben den ganzen anderen tollen Beiträgen, sind die Beiträge, die sich mit dem Medium Buch oder mit dem Medium Schrift beschäftigen. Zum Beispiel, also Pentiment, dazu muss man Pentiment einmal kurz erklären. Also Pentiment hat ja als GUI, also als Graphic User Interface, mit dem man sich so durchs Spiel navigiert, ein Framing als Manuskript, durch das man dann blättert. Und dann sieht man auch die Map und kann sich die einzelnen Figuren angucken und so weiter. Und das Spiel hat ja auch keinen Voice-Over. Das heißt, es funktioniert komplett über so Sprachblasen, die Figuren von sich geben und kommuniziert mit den Spielenden über verschiedene Schriften, die auch inspiriert sind von mittelalterlichen Handschriften. Und je nachdem, was für einen sozialen und was für einen Rang die Menschen haben im Dorf, ob das jetzt zum Beispiel eine gebildete Nonne ist oder ein kranker Bauer oder ob die sich aufregen oder so, verändert sich die Schrift. von Kursiv nach irgendwie so eine Kanzleischrift. Und das ist super clever gemacht. Und es gibt einige Beiträge, die sich auch explizit damit beschäftigen. Zum Beispiel Jennifer Schild und Pascal Wagner haben aus linguistischer Perspektive da die Typografie analysiert und auch dialektal untersucht, ob das denn wirklich in diesen Ting Bayern auch reinpasst. Und diese verschiedenen Sprecharten analysiert, was ich sehr cool finde, und dann auch die These aufgestellt, ja, das hat narrative Funktionen über den Inhalt der Schrift hinaus, sondern auch durch die Form. Ein anderer Beitrag vom Digital Area Studies Lab, das sind einige, viele AutorInnen, die ich jetzt namentlich nicht erwähne, weil das dann den Rahmen etwas sprengt, aber also die haben auch einen sehr coolen Beitrag geschrieben über das Interface, was ja ein Buch ist, und diesen Begriff von Bookishness abgehandelt, also so schriftliche Referenzen, mediale Repräsentationen, mediale Räume, die über dieses Manuskript als GUI einfach aufgemacht werden. Das ist eine sehr clevere Art, ein Medium im Medium unterzubringen, und was auch gleichzeitig für die interessante Zeit spricht, in die wir da reingewachsen werden. Also es ist ja sozusagen der Decline, also der Wegfall von Schriftlichkeit in Manuskripten ist im Spiel ja auch Thema. Also die sitzen da irgendwie noch in ihrem Skriptorium in der Abtei und machen irgendwie geile Kunst und schreiben noch Manuskripte per Hand ab, aber eigentlich ist im Hintergrund schon der Buchdruck aktiv, und das Spiel entwickelt über mehrere Jahre ja dann auch so ein zeitlichen Ablauf, in dem man dann auch sieht, dass der Buchdruck dann kommt. Und es ist auch ganz lustig, weil die DruckerInnen im Dorf sprechen auch dann mit TypeScript. Also die drucken dann so, wenn sie sprechen. Also das sind Beiträge, die ich gerne hervorheben möchte, weil ich es einfach cool finde, dass da auf so unterschiedlichen Ebenen auch mediale Wandlungen der Zeit diskutiert werden.
Ja, das kulturhistorische Spektrum, das Pentiment bedient, das ist ja auch verblüffend vielfältig und bietet so viele Möglichkeiten. Lukas, hättest du noch Aufsätze, die du vorstellen wolltest?
Ja, also auf jeden Fall will ich erstmal sagen, dass ich gerade die Vielfalt so spannend finde. Also das Spiel erlaubt einfach, in absolut unterschiedliche Perspektiven zu gehen und trotzdem über das gleiche Spiel zu sprechen. Und das ist einfach fantastisch. Das haben wir auch gemerkt in unserem interdisziplinären Zusammenarbeiten, also mit Ellen und Aurelia, dass es einfach toll ist, weil man immer mehr rausfinden kann. Ich würde natürlich die eher historisch inspirierten Arbeiten herausgreifen, wo es genau darum geht, auch was du Jörg vorhin gesagt hattest, dass es halt an so einer Grenze ist, auch Epochenschwelle genannt. Das heißt, es gibt Elemente aus dem Spätmittelalter, es geht über in die frühe Neuzeit, und das kann man richtig schön erkennen. Und mit diesen Easter Eggs, was Ellen meinte, also du findest als History-Nerd so viele Sachen, in die du reintauchen kannst, die du entdecken kannst, wo du Inspirationsquellen wiederfindest, dass du da schier unendlich quasi analysieren kannst. Und das ist auch toll, weil die eben vom Studio damit transparent umgehen. Also da gibt es mehrere Beiträge, unter anderem von meinem lieben Kollegen Tobias Winnerling. Ich selbst habe da ein bisschen was zu geschrieben, aber auch generell historische Themen. Da kannst du, wie gesagt, alle möglichen Bereiche abdecken. Joschka Meyer hat was zu Rechtsbewusstsein zum Beispiel gemacht, was eben auch geht, ist ein Thema, wo du nicht im ersten Moment denkst, jupp, das ist das Spiel, aber es erlaubt halt sehr, sehr viel, weil es auch um Gemeinde, um Land etc. pp. Geht. Das finde ich sehr spannend. Und dann zuletzt die Trias Typografie, Digitalität und aber auch so ein bisschen Kunst. Also auch in die Bereiche geht es natürlich, weil es natürlich mit Renaissance auch viel zu tun hat. Juliane Lippock hat einen ganz spannenden Beitrag gerade auch für das Visuelle geschrieben, oder Tobias Unterhuber eben über Medienrevolution. Also du siehst einfach, das geht in so viele unterschiedliche Richtungen. Das war auch ein bisschen, Ellen, können wir ja sagen, eine Herausforderung als HerausgeberInnen, da dann auch alle Beiträge immer zu bearbeiten und quasi sich auszutauschen darüber. Aber ich finde gerade das Ergebnis, dass wir dann ganz viele unterschiedliche Stimmen verbinden, das ist uns schon ganz gut gelungen. Und ich will einfach auch Werbung machen für Ellens eigenen Beitrag, den ich wirklich...
Ach shit, den habe ich total vergessen.
Ja, aber er ist einfach fantastisch. Ist ja Eigenlob, darf man ja auch nicht. Weil ich kann es sagen, als Historiker, der quasi dann darauf guckt, das ist unfassbar spannend, das zu lesen, auch mit den Referenzen, die da drin sind. Und die, wie gesagt, diese Referenzen, die hat man überall im Spiel. Und selbst, also Josh selbst hat dann ja, als er hier war, seine Keynote gehalten hat, hat dann gezeigt, wo seine Inspirationen auch herkommen. Und manche Dinge haben wir halt erkannt und manche halt auch nicht. Also es sind sogar noch ganz viele Dinge versteckt, die wir selbst auch nicht gesehen haben. Also das kann ich sagen. Also wärmste Lektüre-Empfehlung einfach.
Ich kann mich auch an kein Spiel der letzten Jahre erinnern, zu dem ich so viele, in Anführungsstrichen, historische Notizen gemacht habe. Also normalerweise geht es um Spielmechanik, Storytelling, eben all das, was einen so als Spielekritiker beschäftigt. Warum macht das Spaß oder nicht? Aber dann hatte ich mindestens 5, 6 Seiten, wo ich mir dachte, sitze ich jetzt gerade in der Bibliothek oder wie? Also das waren die römischen Aquädukte waren da, Legionäre spielten eine Rolle. Dann gab es die Heiligen und den bäuerischen Aberglauben, gleichzeitig eben auch heidnische Vorstellungen von der alten Perchter, die mich wieder, ich habe ja Skandinavistik studiert, bis in den hohen Norden führten, zu Frau Hölle und so weiter, zu all dem, was danach halt, gleichzeitig Dinge, von denen ich bis dahin so auch noch nicht hörte. Also das war eben zum Beispiel die erste Frauenrechtlerin, Christine de Pizan, war mir bis da kein Begriff, oder der griechische Philosoph Thrasymachos, der mit Sokrates über das Wesen der Gerechtigkeit gestritten hat. Und ich interessiere mich schon für Philosophie und habe dann gemerkt, wow. Und jetzt muss man ja auch berücksichtigen, hätte ich nicht gewusst, nach Press Start, dass das ein Spiel ist aus Amerika von Obsidian, dann hätte ich darauf gewettet, dass das ein Spiel ist mit akademischem Hintergrund von irgendeiner deutschen Entwicklungsschmiede, die gefördert worden ist vom Kulturrat oder sowas.
Absolut. Ja, das gibt schon extreme Fördermittel-Vibes alles.
Es ist ja so, dass Amerika, das Bild von Amerika, des gegenwärtigen Amerika, leidet natürlich unter den aktuellen, Verhältnissen. Gleichzeitig unterschätzt man immer so ein bisschen, dass die Amerikaner, das ist jetzt viel zu pauschal, aber dass einige Entwickler, und dazu gehörte eben auch der Corey Barlog mit seinem God of War Ragnarök, da war ich auch sehr skeptisch als Skandinavist und Freund der nordischen Mythologie, ob das wirklich sinnvoll ist, dass ein amerikanisches Studio da in Santa Monica etwas über die Riesen und die Götter erzählt. Und dann war ich verblüfft, wie tief die recherchiert haben. Und eben nicht nur auf eine einseitige Art. Und das hat sich hier wiederholt bei Pentiment. Und vorhin hattest du, Lukas, die Inspiration erwähnt. Hat der Josh auch das Spiel Darklands erwähnt, vielleicht in seinem Vortrag?
Also er hat nicht die Spieleebene quasi gestritten, sondern es ging ihm ganz konkret darum, um die Bücher, die er gelesen hat, aber auch Filme, die quasi Inspirationsquelle waren. Also es ging vor allem darum, weil es natürlich eine HistorikerInnen- und interdisziplinären Tagung war, wo quasi die Literatur im Hintergrund ist und wie wir da transparent mit umgehen können. Also es ging vor allem darum, um zum Beispiel mikrohistorische Bücher, die er gelesen hat und die direkt reingeflossen sind in das Spiel, und dann aber auch so Bücher wie Name der Rose etc. pp. Darum ging's. Ich werde die Keynote auch noch hochladen bei YouTube, wenn ich es schaffe, über Weihnachten. Und dann kann man sich davon ein Bild machen.
Vielleicht, um den Gedanken zu vervollständigen, Darklands war eines der ersten Videospiel überhaupt aus dem Jahr 1992 von Microprose, das sich mit dem europäischen und dezidiert deutschen Spätmittelalter beschäftigt hat. Und das war für Josh eine Inspiration, denn es hat auch vieles vorweggenommen, was dann so ein Skyrim und Bethesda gemacht haben. Da geht es jetzt um sowas wie Radiant Quests und so. Aber bevor ich hier weiter im Videospielbereich rumnörde, wollte ich das nochmal erwähnen, weil es eben auch für mich ein Einfallstor war, ein weiteres damals, um mich ein bisschen mehr mit dem Mittelalter zu beschäftigen. Und ich weiß, dass Josh sich da ein bisschen daran orientiert hat für sein Solo-Projekt. Das ist ja jetzt 30 Jahre später erschienen. Und ich finde es einfach klasse, dass er dann von der Geschäftsführung da auch das Go dafür bekommen hat, endlich sein Traumspiel in dem Sinne zu verwirklichen.
Aber auch toll, dass es doch erfolgreich war. Also das ist ja keine Selbstverständlichkeit bei so einem Spiel. Also die haben ja auch sehr, sehr viel richtig gemacht, das muss man so sagen. Dass das dann in die Feuilletons etc. und das auch unter uns jetzt, das so einen hohen Stellenwert hat, das ist ja eine tolle Nummer, dass so ein Spiel auch so einen Erfolg haben kann. Ging natürlich noch mehr, aber trotzdem ist das eine gute Entwicklung.
Vor allem, wenn man die Perspektive beachtet, dass so ein Andreas in Oberbayern sich wahrscheinlich nicht ganz so gut verkauft wie die Apokalypse in Vegas, also das, was er vorher gemacht hat. Eigentlich ist das ein komplett anachronistisches Spiel, wenn man betrachtet, woher das kommt. Und umso schöner ist, dass es entstehen konnte und auch so abgeliefert hat. Das freut mich auch sehr, ja.
Wobei er natürlich ja schon geprägt ist, auch familiär quasi, und er ist ja auch schon viel in Deutschland gewesen, auch unterwegs. Das hat ihn ja, glaube ich, auch dann so ein bisschen gereizt. Und ich überlege die ganze Zeit, Alan, ich glaube, in unserem Interview war Darklands mit drin, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob er das da erwähnt hat.
Oh, Wir haben so viel.
Ganz auf Stunden.
Ganz wohl auf jeden Fall auf der Tagung irgendwann in der Diskussion kam das mal hoch. Auch vom GUI und so.
Für mich war dieses Spiel wie so ein fernes Gemälde, das einen da wirklich entführt in eine Zeit und auch so, das war so gut recherchiert und zusammengefügt, ja, dass man eben, und auch in Sachen Spieldesign jetzt aus meiner Perspektive, sehr kreativ und ungewöhnlich. Ja. Weil es eben diese Mischung hatte aus Rollenspiel-Flair und Adventure, aus Point-and-Click, aber Erkundung ist auch noch dabei.
Es hat nicht diesen pädagogischen Zeigefinger. Also so viele Serious Games zum Beispiel auch, und darüber diskutieren wir nicht über den Begriff heute, könnte man aber auch, haben ja immer dieses, oh, du hast jetzt noch einen Lernkontext dabei und hier ist noch irgendwas. Und das bauen die so wundervoll ein mit diesen kleinen Infos etc., ohne dass das so pädagogisch um die Ecke kommt. Und ich glaube, das macht einen Reiz aus.
Was ich gelernt habe in den Diskussionen mit einigen Leuten, die sich mit Game Studies und Co. beschäftigen und auch an der Schule, dass das Wort Lernspiel, das hört man nicht so gern.
Genau, und es ist eigentlich, und das ist auch ein bisschen abschreckend tatsächlich, aber auch, und das habe ich gelernt, vor allem in der akademischen Diskussion oder auch der didaktischen Diskussion, tatsächlich aus Erfahrung, und ich mache das jetzt seit 2020, ist es so, dass wenn du zu SchülerInnen gehst, dass die immer Lust haben auf Spielen. Also ich hatte das noch nie, dass die gesagt haben, oh nö, egal welches Spiel. Ich habe auch viele Spiele schon getestet mit denen, und es ist immer ein positives Gefühl, immer was als Bereicherung wahrgenommen wird. Und wir führen natürlich die Diskussion, heißt das Serious Game, heißt das Lernspiel, heißt das jetzt wie das fantastische neue Spiel, erinnern die Kinder von Bullenhuser Damm, heißt das Remembrance Game von Paint Bucket. Und das ist alles legitim, die Diskussion etc., aber wichtig ist, dass es letztendlich bei den SchülerInnen ankommt. Und da kann ich berichten, dass die immer dankbar dafür sind, Spiele einzusetzen und darüber zu sprechen. Und das geht eben von wirklichen Lernspielen oder Serious Games, die ja auch sehr bekannt sind, wie zum Beispiel Spuren auf Papier, bis hin zu Fortnite. Und ich habe jetzt auch schon Call of Duty World War II in der Schule eingesetzt. Jetzt haben wir gerade Odyssey eingesetzt, verbunden mit dem Film 300. Also man muss einfach eine Offenheit haben und dann sind die immer dankbar dafür.
Das gilt ja auch für die andere Seite. Also aus der Perspektive der Spiele ist da ja auch nicht allzu viel passiert. Wenn man jetzt mal die Entwicklung weglässt, die sehr populär sind, wie in Assassin's Creed, da wo man so ein bisschen durch die Zeit reist. Wir haben jetzt Pentiment, glaube ich, schon als Ausnahmespiel genannt. Dann gab es noch sowas wie Valiant Hearts, das hat sich mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigt. Immer wieder gibt es Spiele, die sich im weitesten Sinne Action-Rollenspiel oder Fantasy-Abenteuer schimpfen, die dann auch das Mittelalter streifen. Etwas simulativer herangegangen ist da Kingdom Come Deliverance. Aber so viele Spiele, die dezidiert sagen, wir wollen in eine bestimmte Phase der Geschichte, um da XYZ als Erinnerungsarbeit oder als irgendwie sowas zu leisten, da befinden wir uns noch am Anfang. Du hast Paint Bucket Games erwähnt aus Berlin, die jetzt zusammen mit der Ausstellung über die Kinder am Bullenhuser Damm, die da in Kooperation ein Spiel entwickelt haben, ein Adventure entwickelt haben, das auch schon fertig ist, das in Schulen eingesetzt wird. Die haben ja auch gemacht Through the Darkest of Times zum Beispiel oder The Darkest Files. Also die sagen dezidiert, wir wollen ein historisches Szenario abbilden. Aber trotzdem muss man sagen, dass die Auswahl an kommerziellen Spielen, die genau in diese Richtung gehen, ja eher klein ist tatsächlich.
Genau, und da ist aber auch dann das wichtig, dass die gut sind, die Spiele. Also zum Beispiel das Spiel, erinnern die Kinder von Bullenhuser Damm mit Paint Bucket, da habe ich das Lehrkonzept zu entwickelt und die Tests gemacht in den Schulen auch. Und da merkst du, wie wichtig das ist. Also dass ein Spiel von so einem Studio kommt, das qualitativ sehr hochwertig ist, das von der Idee her sehr hochwertig ist, und das nehmen die SchülerInnen unfassbar gut auf. So, das nehmen sie fast besser auf dann, weil die sagen, wir wollen es über Erinnern zum Beispiel lernen, als wenn du mit irgendeinem x-beliebigen Spiel um die Ecke kommst und einfach sagst, okay, heute wollen wir über Spiele sprechen. Also es ist schon so, dass auch gerade in Deutschland muss man so sagen, dass da gute Arbeit geleistet wird. Von Paint Bucket, aber auch von Playing History zum Beispiel, die da ja auch sehr aktiv sind. Aber auch von der Offenheit von zum Beispiel Gedenkstätten oder anderen Bildungsinstitutionen. Also da sind wir wirklich vorne mit dabei, aber du hast recht, es sind noch nicht genug. Und ich finde dann immer, das sage ich auch immer zu den Studios oder wenn ich so Roundtable oder sowas mache, ich wünsche mir einfach, dass das noch verstetigt wird und dass da mehr Geld für da ist, solche Spiele zu entwickeln, weil das bahnt den Weg. Jedes Spiel, das du so und auf einem iPad zum Beispiel oder Tablet spielen kannst, das bahnt den Weg, dass mehr Spiele in die Schule kommen und da wirklich kompetent drüber gesprochen wird. Und ja, wir alle leisten irgendwie unseren kleinen Beitrag dazu. Aber es könnten mehr werden, ja.
Das sehe ich auch so, dass es da gar nicht genug Spiele geben kann und genug Impulse geben kann, um das Thema weiter zu etablieren. Jetzt frage ich zum Abschluss des Podcasts euch beide nochmal, was ihr aktuell spielt oder auf was ihr euch vielleicht besonders freut in dieser Hinsicht.
Also ich habe gerade mit großem Vergnügen einen zweiten Anlauf in Disco Elysium gestartet und es ist mein neues Lieblingsspiel. Wo wir gerade über Wacky Games reden, die irgendwie das Herzensprojekt von jemandem sind. Also Robert Kurwitz, der Dude, der dieses Spiel entwickelt hat, ist auch einfach completely unhinged und ich liebe ihn. Disco Elysium ist wirklich auch ein sehr besonderes Spiel. Das ist so ein bisschen ein Rollenspiel, aber auch irgendwie so ein bisschen Adventure. Es hat mit Pentiment gemeinsam, dass es oberflächlich auch eine Kriminalgeschichte ist, weil man spielt einen Detective, der aber diverse Drogenprobleme hat und in so einem abgefuckten Cyberpunk-Land das postapokalyptische Dasein genießt. Und es hat aber auch so viele kleine, lustige Sachen. Es ist toll geschrieben. Die ganze Welt ist irgendwie so eine komplett heruntergewirtschaftete apokalyptische Landschaft, aber gleichzeitig immer wieder so lustig und hoffnungsvoll. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass mich das nochmal so catcht, weil es ist auch nicht einfach, sich da rein zu versetzen, weil es einfach einen sehr anderen Pace hat. Ich freue mich, weil gerade, also was ich als nächstes spiele, ist auf jeden Fall Two Point Museum, weil ich liebe Simulationen. Und also das ist auch im Prinzip, keine Ahnung, was könnte man kennen, Two Point Hospital, wo man ein möglichst profitables Krankenhaus bauen muss. Das ist jetzt halt mit Museums, vielleicht auch für die MuseumspädagogInnen interessant. und Two Point Campus habe ich auch schon sehr viel Spaß gehabt. Und ansonsten für die Weihnachtstage habe ich jetzt gerade noch Dragon Age Veilguard natürlich, wie alle anderen, vor der Brust, bin fast durch. Und Planet Coaster 2, also Planet Coaster ist auch eins meiner Lieblingsspiele. Es hat jetzt so gar nicht so richtig was mit Geschichte zu tun, aber ich muss mich ja auch mal entspannen.
Die Begeisterung klingt durch. Bei Disco Elysium kann ich die nachvollziehen. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Dragon Age hingegen ist bei mir durchgefallen.
Nur das Neue oder die ganze Reihe?
Ja, die ganze Reihe natürlich nicht. Das fing hervorragend an damals.
Ja, ich habe auch einen Aufsatz zum queeren Modding in Dragon Age Origins geschrieben mit Alistair.
Origins war richtig gut. Das war wie ein Theaterstück. Ja. Das war.
Also ich habe auch Meinungen zu dem neuen Dragon Age. Also es ist nicht. Also ich finde das jetzt nicht vorbehaltlos gut. Also wenn du noch mal eine Dragon Age-Folge machst, können wir noch mal schnacken.
Ja, ich glaube, ich bin da ziemlich ernüchtert gewesen am Ende. Aber das können wir gerne machen. Ich mache mir eine Notiz. So, Lukas, jetzt bist du aber dran.
Also Highlight-Game ist natürlich Pentiment. Das brauchen wir aber nicht noch mal wiederholen. Aus unterschiedlichen Beweggründen fand ich das wirklich sehr, sehr einprägend. Das andere Spiel erinnern die Kinder vom Buhlenhuser Damm, will ich einfach wirklich die Spielempfehlung aussprechen. Das ist ja auch umsonst. Kann man einfach runterladen, ist gerade jetzt erst publiziert. Wir machen da noch mehr zu im nächsten Jahr und vor allem will ich, wenn Lehrkräfte zuhören sollten, da anregen, dass man auch uns kontaktiert quasi, wenn man das einsetzen will. Das dazu, dann habe ich, weil das der schulische Kontext natürlich ist, teste ich immer gerne. Und ein Spiel, was ich wirklich tatsächlich nicht schlecht fand, war Valiant Hearts Coming Home. Du hast ja Valiant Hearts vorhin den ersten Teil schon angesprochen, Jörg, aber der zweite Teil, den finde ich tatsächlich noch besser, weil der von der Geschichte noch eindringlicher ist und vor allem auch, weil er eine Geschichte erzählt, die relativ unbekannt ist, die vom ersten schwarzen Infanterieregiment tatsächlich der Geschichte der Harlem Hellfighters. Und ich fand das unfassbar gut gemacht und auch historisch informiert. Habe auch ein Interview gemacht mit dem Narrative Director. Also die haben da auch sehr viel rein investiert. Das erste wurde sehr viel gelobt und das zweite geht so ein bisschen unter. Das finde ich schade, weil ich das wirklich, wirklich auch gut finde. Und das Spiel, das ich spiele, wird sich dann freuen. Das ist, wenn ich mal die Zeit finde, ich finde leider relativ selten die Zeit, es ist God of War Ragnarök. Also das ist das, was ich jetzt angefangen habe, den ersten Teil. Und ich hoffe, ich habe Zeit. Dann will ich da ein bisschen vorankommen, weil das halt, ja, die Geschichte kriegt mich.
Athos hinterlässt da auch wirklich auf erzählerischer Ebene eine überraschende Figur, aber ich möchte auch nicht zu viel sagen. Gut. Ja, das hat Spaß gemacht. Das war sehr kurzweilig. Ich musste mich immer zurückhalten, dass ich nicht nochmal nachfrage und nachhake, weil da so viele Stichworte fielen. Aber ich glaube, das ist dann unterm Strich, ist herausgekommen, sehr ihr Pentiment nicht nur eben als Spieler abfeiert, sondern wie viel Leidenschaft ihr investiert habt, damit daraus auch eine vielfältige akademische Betrachtung wird, nämlich in diesem Sammelband. Da findet ihr auf Spielvertiefung auch einen Artikel dazu unter Game Studies. Da stelle ich den vor, da gibt's auch den Link zu Open Access und ich gehe noch mal kurz darauf ein. Also vielen Dank an euch beide, das hat Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank an dich. War ein sehr schönes Gespräch.
Ja, danke für die Einladung.
Ich hoffe, für euch war das auch ein interessantes Gespräch und wünsche euch am Ende wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.